Es ist die Nacht vor Heiligabend. Während viele Familien die letzten Vorbereitungen für das Weihnachtsfest treffen und Kinder aufgeregt zu Bett gehen, verändert diese Nacht für eine Familie im schweizerischen Horgen alles. Eine Familie wird für immer zerstört und ihre scheinbar heile Welt zerbricht innerhalb weniger Minuten. Eine Familie, die nach außen hin glücklich zu sein scheint, doch im Inneren ein dunkles Geheimnis hat. Alles beginnt im Winter 1993, als sich die Wege von Bianca und Franz kreuzen. Sie ist im österreichischen Sölden in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Ihr Vater ist alkoholkrank und schlug ihre Mutter, ihre Brüder und sie selbst. Mittlerweile arbeitet die 20-Jährige in einem Restaurant an der Gletscherbahn, wo sie den 5 Jahre älteren Franz kennenlernt. Er ist zu diesem Zeitpunkt 25, Skitourist und kommt eigentlich aus der Schweiz. Aus der flüchtigen Urlaubsbekanntschaft entwickelt sich schnell mehr. Und 1,5 Jahre führen die beiden eine Fernbeziehung, bis Bianca schließlich zu ihm in die Schweiz zieht. Doch sie hat Startschwierigkeiten in ihrem neuen Leben und im neuen Land, auch wenn Franz stets versucht, dass Bianca Anschluss und einen Job findet. Erst vermittelt ihr einen Job als Kellnerin. Nach einer Woche schmeißt sie hin und bei ihrem nächsten Job bricht plötzlich während ihrer Schicht ein Feuer aus und sie verliert auch diesen. Im Leben von Franz und Bianca beginnen sich auch seltsame Dinge zu häufen. Einmal ruft Bianca ihren Freund panisch an. Ein unbekannter Mann steht vor der Wohnung und bedroht sie. Als Franz nach Hause eilt, ist dort niemand. Kreditkarten verschwinden innerhalb der gesamten Familie. Erst beklagt die eine Schwägerin, dass sie bestohlen wurde, und dann eine weitere. Und schließlich trifft es auch Franz und Bianca. Jemand ist bei ihnen eingebrochen, während sie schliefen, und die Eingangstür ist aufgebrochen. Von ihren Kreditkarten wird sogar Geld abgehoben, obwohl die Diebe ihre PIN gar nicht haben. Denn die haben nur Franz und Bianca selbst. Es sind Vorkommnisse, die erst im Nachhinein für Franz ein Gesamtbild ergeben. Mitte der 90er sind es nur seltsame Zufälle, die Franz, Bianca und die ganze Familie ereilen. Rätselhafte Diebstähle, seltsame Kündigungen und ein unbekannter Verfolger. Heute weiß Franz, was wirklich dahinter steckt. Es sind die Vorboten von dem, was eines Tages sein Leben zerstören wird. '96 heiraten die beiden und ziehen nach Horgen, im Kanton Zürich, westlich des Zürichsees. 3 Jahre später erwarten sie ihre erste Tochter Lisa, ihr absolutes Wunschkind. Doch ihre neue Rolle als Eltern kostet das Paar viel Kraft. Das Baby ist meist die gesamte Nacht wach und schläft nur tagsüber. In den Armen ihrer Mutter ist sie unruhig und schreit viel. Nur ihr Vater kann das Baby beruhigen. Am Morgen des 8. Juli 1999 sind Franz und Bianca übermüdet. Lisa hat viel geschrien in der Nacht, doch trotzdem muss Franz früh raus, um seinen Job als selbstständiger Baggerfahrer auf einer Baustelle nachzugehen. Nur kurze Zeit später erhält er einen Anruf. Seine Frau ist am anderen Ende. Ihre Tochter atmet nicht mehr. Der Rettungsdienst kann den Eltern nur noch den Tod der 7 Monate alten Lisa bestätigen. Plötzlicher Kindstod, wie die Rechtsmedizin den trauernden Eltern sagt. Heute weiß Franz, dass bei der Obduktion fast nie zwischen dem plötzlichen Kindstod und einem Mord durch Ersticken unterschieden werden kann. Nur 2 Monate nach dem Tod von Lisa ist Bianca erneut schwanger. Sie und Franz erwarten Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen. Sie richten das alte Zimmer ihrer verstorbenen Tochter neu ein, sowie ein weiteres, und freuen sich auf ihr neues Glück. Die Zwillinge Mario und Celine sind ganz anders als die verstorbene Lisa. Es sind ruhige Kinder, die kaum schreien und weinen. Vermutlich der Grund, warum sie länger leben dürfen als Lisa. Bianca bleibt zu Hause. Sie hat es schwer gehabt, auf dem Schweizer Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, und Franz verdient auf dem Bau gut, sodass sie sich um den Haushalt und die Erziehung der Zwillinge kümmern kann. Auch im Nachhinein sagt Franz, dass Bianca eine gute Mutter war. Es gibt keinen Vorfall, der ihn an seiner Frau hätte zweifeln lassen können. Doch die Dinge ändern sich, als Bianca gesundheitliche Probleme bekommt, wie sie später aussagt. Sie entwickelt eine Essstörung. Die Trauer um ihre tote Tochter erstickt sie in Essen. Und die eigentlich schlanke Bianca nimmt innerhalb kürzester Zeit viel an Gewicht zu. 2005 lässt sie sich deshalb ein Magenband einsetzen und die Gallenblase entfernen, wodurch sie sich ständig erbrechen muss und 30 Kilo abnimmt. Franz überredet sie, sich medizinische Hilfe zu holen. Doch ihr Arzt überweist sie zur Psychotherapie, die sie nach 16 Sitzungen abbricht. Welche Diagnose ihr Arzt oder Psychotherapeut nach den Gesprächen mit Bianca vermuten, ist nicht bekannt. Während Franz jede freie Minute mit den Zwillingen verbringt und denkt, dass auch seine Frau das beschauliche Leben mit der Familie in der Kleinstadt liebt, ahnt er nicht, in welchem inneren Konflikt sich Bianca befindet. Nach außen hin scheint die Familie glücklich zu sein. Doch im späteren Prozess wirkt es, als hätten beide Ehepartner eine ganz andere Beziehung gelebt. Auf der einen Seite Franz, der glücklich in der Ehe und stolz auf seine Kinder ist, und auf der anderen Seite Bianca, die sich eingeengt fühlt und unzufrieden ist. Vor der Gemeinschaft in Horgen mimt Bianca die fürsorgliche Mutter. Auch vor ihrem Ehemann kann sie diese Fassade aufrechterhalten, ohne dass er etwas ahnt. Weder was in ihrem Inneren vor sich geht, noch dass seine Frau bereits einen Mord begangen hat und dass das nicht ihre letzte Tat sein wird. Bianca leidet unter Schlafproblemen, träumt davon, aus ihrem Leben auszubrechen und denkt über Scheidung nach. Im Winter 2007 empfindet sie ihr Leben als eintönig und einsam. Die Zwillinge gehen mittlerweile zur Schule in die erste Klasse und ihr Lebensinhalt ist weggebrochen. Während Franz morgens das Haus verlässt, um zur Arbeit zu fahren, blieb sie sonst mit den Kindern zu Hause. Seitdem sie zur Schule gehen, ist Bianca bis nachmittags allein in der großen Wohnung, im Mehrfamilienhaus in Horgen. Ihre einzige Beschäftigung ist Putzen, was schnell zum Zwang für sie wird. Im November beginnt sie ihre neu gewonnene Freizeit tagsüber in Restaurants und Kneipen zu verbringen, um dort Männer kennenzulernen. Es dauert nicht lange, bis sie Franz das erste Mal fremdgeht. Zur Weihnachtszeit 2007 hat Bianca mittlerweile zwei Affären gleichzeitig, die nichts voneinander wissen. Einen von ihnen trifft sie morgens, den anderen nachmittags. Franz bekommt hingegen von dem Doppelleben, das seine Frau in der Kleinstadt führt, nichts mit. Er glaubt immer noch, dass er in Bianca die große Liebe und die fürsorgliche Mutter gefunden hat, unwissend, dass sein altes Leben bald für immer vorbei ist. Am 23. Dezember 2007 frühstücken die Eltern zusammen mit den Kindern. Sie fahren einkaufen und schmücken den Weihnachtsbaum. Doch Bianca ist an diesem Tag gereizt. Als der 7-jährige Mario eine Weihnachtsbaumkugel fallen lässt, schreit sie: "Das war's, nie mehr gibt es einen Baum zu Weihnachten." Der alljährliche Weihnachtsstress, denkt sich Franz. Am frühen Abend geht Franz mit den Zwillingen spazieren, denn der erste Schnee des Jahres fällt und Celine und Mario können es kaum abwarten, im Schnee zu spielen. Danach ist die Familie zu Abend und die Zwillinge spielen noch, bevor sie zu Bett gehen. Sie sind aufgeregt und freuen sich auf das Weihnachtsfest. Die angespannte Situation am Tag ist schon längst vergessen. Während sich auch Franz auf ein Weihnachten mit der Familie freut, erhält Bianca gegen 21 Uhr eine SMS von einer ihrer Affären. "Wenn einmal aus dem Himmelzelt ein Stern in meine Hände fällt, verpacke ich ihn und schicke ihn dir. Denn Glück für dich, das wünsche ich mir. Träum süß." 2 Stunden später legen sich die Eltern ins Bett. Während Franz schnell einschläft, ahnt er nicht, dass seine Frau Stunden später aufsteht und das Unfassbare begeht. Jahrelang dementiert sie, was in der Nacht passiert ist, bis Bianca fast 5 Jahre später auch Franz von seinen Zweifeln und der Ungewissheit befreit. In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 2007 steht Bianca mitten in der Nacht auf und legt die Geschenke für Mario und Celine unter den Weihnachtsbaum. 2 Nintendo-Spiele und 2 Malbücher. Anschließend geht sie zu den Zimmern der 7-jährigen Zwillinge. Ihre Mutter beobachtet die beiden im Schlaf und tötet sie dann. Um 2.15 Uhr wird Franz in dieser Nacht aus dem Schlaf gerissen. Seine Frau weckt ihn. Jemand sei eingebrochen. Ein Fenster steht offen. Schubladen sind durchwühlt. Franz eilt zu den Zimmern der Zwillinge, wo er das Grauen entdeckt. Die beiden liegen in ihren Kinderbetten. Auf ihren Gesichtern haben sie Kissen. Sie atmen nicht mehr und sind bereits tot. Marios lebloser Körper hält noch immer sein Kuscheltier umklammert, mit dem er sonst immer schlafen geht. Um 2.22 Uhr geht ein Notruf ein. Franz ist in der Leitung. Der Polizist am anderen Ende hört, wie seine Stimme bricht bei dem, was er sagt. Bei uns ist eingebrochen worden und sie haben die Kinder umgebracht. Was ist passiert? Beide Kinder wurden umgebracht. Fassen Sie nichts an. Was ist mit Ihren Kindern? Sie wurden beide umgebracht. Das kann ja gar nicht sein. Sie sind beide tot. Wir schicken sofort jemanden los. Rufen Sie sofort die Sanitäter an. Wir sind gleich bei Ihnen. Nur eine Stunde brauchen die Ermittlerinnen in der Wohnung, bis sich bei ihnen ein erschreckender Verdacht erhärtet. Es gab keinen Einbruch. Es gab keinen fremden Mörder. Es muss alles fingiert sein. Sie haben Fingerabdrücke vom Griff des Fensters genommen, das geöffnet ist. Sie untersuchen die der Schränke, die offen stehen, und sehen die Schutzschicht auf dem Sims, die nicht verwischt ist. Alle Ermittlerinnen, die vor Ort sind, sagen dasselbe aus. Die Wohnung ist steril, nichts steht herum und selbst die Unordnung, die der angebliche Einbrecher und Mörder der Zwillinge verursacht hat, ist viel zu wenig unordentlich. Die DNA- und Fingerabdrucktests werden später das bestätigen, was die Einsatzkräfte vor Ort bereits ahnen. Es gibt keinen fremden Einbrecher, keine fremde DNA, keine fremden Fingerabdrücke. Es kann nur zwei Personen geben, die für diese grausame Tat verantwortlich sein können. Die Eltern. Vor allem eine DNA findet die Polizei auffällig häufig und das vor allem an wichtigen Stellen. Sie ist an den Schrankgriffen, die aufgezogen wurden, an den Kleidern, die durchwühlt sind und unter dem Fingernagel des toten Marius, der sich heftig gegen die heimtückische Tat gewehrt haben muss. Es ist die DNA von Bianca. Beide Eltern werden noch in der Nacht verhaftet und zur Befragung aufs Polizeirevier genommen. Und beide Eltern reagieren völlig anders. Während Franz seine Unschuld beteuert und deutlich sagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass seine Frau zu solch einer Tat fähig sein könnte, hat Bianca hingegen sofort einen Tatverdächtigen. Ihren Ehemann. Insgesamt 18 Mal wird sie in den kommenden Tagen befragt. Doch schnell merken die Ermittlerinnen, dass es Zweifel an ihrer Unschuld gibt. Sie verstrickt sich in Widersprüche, verändert immer wieder ihre Aussagen und lügt, um Aufmerksamkeit zu erregen. In der dritten Vernehmung spricht sie von einem Traum, den sie hatte. Im Traum habe sie Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt und dann ihre Kinder getötet. Abschließend sagt sie: Ich kann nicht ausschließen, dass ich die Kinder getötet habe. Ich erinnere mich nicht daran. Und beteuert dann in der nächsten Befragung wieder ihre Unschuld. 3 Monate muss deshalb auch Franz in Untersuchungshaft bleiben, der bis dahin fest an einen Ermittlungsfehler der Polizei glaubt. Niemals könnte seine Frau zu so etwas imstande sein. Er sagt dazu in einem Interview: Ich habe es nicht wahrhaben wollen. Das war mein Fehler. Sie so lange zu schützen, obwohl es nach der ersten Woche auf der Hand lag, dass sie es war. Aber ich konnte es nicht glauben. »2010 beginnt der Prozess gegen Bianca. Ein aufsehenerregender Fall, der die Schweizer Medien beschäftigt und eine Tat, die die Bevölkerung fassungslos macht. Vor allem das Warum beschäftigt die Prozessbeobachterinnen. Doch eine Antwort werden sie nicht bekommen, denn Bianca streitet die Tat weiterhin ab. Vor Gericht sagt sie: »Ich habe meine Kinder Mario und Celine nicht umgebracht. Ich könnte so etwas nicht. Ich war eine fürsorgliche Mutter.« Auch Franz ist während des Prozesses anwesend. Er und Bianca sind mittlerweile geschieden. Während er sie bei seinen Aussagen aber immer noch meine Frau oder Bianca nennt, spricht sie über ihn nur noch als Herrn B. Auch das psychiatrische Gutachten überrascht am Prozess. Mehr als 250 Seiten fasst es und ist eines der umfangreichsten und gleichzeitig außergewöhnlichsten in der Schweizer Kriminalgeschichte. Der renommierte Schweizer Psychiater Frank Urbaniok, der Bianca untersucht hat, kann keine zweifelsfreie Diagnose stellen, die eindeutig in ein Schema passt und diagnostiziert Bianca deshalb eine Persönlichkeitsstörung, nicht näher bekannt. Laut des Gutachters nimmt die Angeklagte ihre Umwelt als feindlich und bedrohlich wahr. Allen und jedem misstraut sie. Sie leidet unter Zwängen und Perfektionismus, was sich vor allem in ihrem Putzzwang widerspiegelt. Gleichzeitig überfordert sie ihr eigenes Verhalten und ihr ständiger Druck, perfekt zu sein. Laut Gutachter leidet sie unter einem instabilen Realitätsbezug. Er schreibt, wenn ein Gefühl für sie stimmig ist, schlägt das jeden relativierenden Gedanken und erst recht jede Wirklichkeit. Der Übergang zwischen Lüge und Wahrheit ist bei ihr fließend und das, was sich wirklich ereignet hat, kann sie beliebig austauschen. Das zeigt sich ja auch in den Befragungen von Bianca, in denen sie jedes Mal andere Versionen der Geschehnisse abgegeben hat. Mit vollem Bewusstsein hat sie gelogen, ohne dass ihr klar gewesen zu sein schien, dass den Ermittlern bewusst ist, dass sie lügt. Realitätsbezug und Kontrollmechanismen versagen bei ihr laut Gutachten. Dadurch kommt die Angeklagte auf Ideen, die die meisten Menschen gar nicht zulassen. Wie von der einen auf die andere Sekunde zu entschließen, ihre Kinder zu töten. Trotz des komplexen Krankheitsbildes und einer Diagnose, die nach heutigem Stand der Psychologie noch nicht einmal benannt werden kann, attestierte der Gutachter nur eine leichte verminderte Schuldfähigkeit. Am Ende des Prozesses wird die 39-Jährige wegen vorsätzlicher Tötung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. 17 Jahre sind das in der Schweiz. Doch sie hat nicht nur das Leben ihrer Kinder genommen, sondern auch das ihres Ex-Mannes. Als er nach 3 Monaten Untersuchungshaft wieder nach Hause kommt, findet er alles so vor, wie er es in der Nacht auf Heiligabend verlassen musste. Der Weihnachtsbaum steht noch im Wohnzimmer. Die Geschenke liegen darunter und die leeren Kinderzimmer bleiben für immer still. Er versucht, sich mit Arbeit abzulenken, doch wenn er allein ist, denkt er über Suizid nach. Erst als er Jahre später zufällig eine neue Frau kennenlernt, holt es ihn aus seiner Trauer raus. Doch noch immer denkt er täglich an seine toten Kinder und fragt sich, warum ihm Bianca all sein Glück genommen hat. Erst 5 Jahre nach der Tat gesteht sie ihm in einem Brief, dass sie die Morde begangen hat und absichtlich erst einen Fremden und schließlich ihn beschuldigt hat. Sie habe die Zwillinge aus Wut und Eifersucht getötet, weil sie alles hatten, was sie sich als Kind selber gewünscht hätte. Doch nicht nur Celine und Marius Mord gesteht sie, auch den an ihrer ersten Tochter, den Franz bis zu diesem Tag für einen natürlichen Tod gehalten hat. Sie hat das ständige Geschrei des Säuglings gestresst.